Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wie so oft an meiner Seite der Jung-Europa-Autor Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
Ja, hallo Philipp und Grüße in die Runde.
Ebenfalls an meiner Seite der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Und ebenfalls am Mikrofon, das bin ich, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, Benedikt, ich sag fast so oft ebenfalls wie du, kurz und gut. Ne? Das sind so Sachen, die
lange Rede, kurzer Sinn,
Philipp. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, das sagst du mir. Ja, das gewöhnt man sich an. Aber wir wollen ja heute, liebe Freunde, über Sprache sprechen. Wir sprechen nämlich über einen, ja doch, darf man sagen, neuen Roman, der erschienen ist. Und deswegen passt meine Einleitung hoffentlich ganz gut. Wir sprechen über den Roman Sanditz von Lukas Rietschel. 480 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 26 Euro. Wurde verlegt von der DTV Verlagsgesellschaft und ist am 12. März 2026 zum ersten Mal erschienen. Sprechen wir, liebe Freunde, zunächst erstmal wie immer ein bisschen über den haptischen Eindruck dieses Buches. Ich habe schon gesagt, das Buch kommt mit einem Schutzumschlag. Ich habe den mal hier mitgebracht. Ich reiß die Dinger ja sonst immer ab. Ist ein Rabe vorne drauf, ist relativ grell gestaltet in so einem, ja, da scheiden sich jetzt die Geister. Ist es blau, grün oder türkis? Was würdet ihr sagen?
Wenn ihr das so seht? Das ist für mich ein helles Petrol.
Ein helles Petrol. Ja, unfassbar. Ein helles Petrol jedenfalls.
Das hervorragend zu meinen pinken Aufklebern passt, wie du siehst.
Ja, mit einem rosa Schriftzug. Sanditz kommt als, ja, danke schön, Benedikt. Sanditz kommt als gebundenes Buch und hat vorne auf den sogenannten Vorsatzseiten Zeichnungen drauf, so eine Art Skizze. Ich weiß gar nicht, ob euch das groß aufgefallen ist. Erinnert ein bisschen an Uwe Tellkamp, ne?
Ja, genau, da ist es auch drin.
Also ja, der Schlaf in den Uhren. Schlaf in den Uhren, ganz genau. Ich glaube, das basiert ja bei Tellkamp auch auf seinen eigenen Zeichnungen, die er angefertigt hat, praktisch zum Schreiben des Romans, um sozusagen eine Gedankenstütze im weitesten Sinne zu haben.
Ja.
Und das haben wir auf den Vorsatzseiten von Sanditz auch. Und hinten haben wir auch noch mal was drin. Das möchte ich jetzt aber dem Leser gar nicht vorwegnehmen. Ist aber so von der Grundgestaltung eigentlich ganz interessant gemacht. Schutzumschlag, bedruckte Vorsatzseiten, ist ja auch, wie gesagt, 480 Seiten stark. Und da muss man sagen, für die 26 Euro, das darf ich mal als Verleger sagen, ein fairer Preis. Also ein fairer Preis für diesen doch sehr außergewöhnlichen Roman, über den wir heute sprechen wollen. Und warum wollen wir drüber sprechen? Erstens, Benedikt, weil du den vorgeschlagen hast, ihn zu lesen. Wir hatten ja, und darüber werden wir vielleicht auch sprechen, gemeinsam das Buch Adlergestell besprochen. Da bist du leider ausgefallen, krankheitsbedingt, Volker. Sonst hätten wir das auch zusammen gemacht, zu dritt, so wie in dieser Runde.
Ich habe es ja auch gelesen dafür.
Genau, du hast es ja auch gelesen und vorbereitet. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Vielleicht fließt das heute noch mal ein. Und Adlergestell hatte ich mit Benedikt zusammen, vor 5, 6 Episoden irgendwie besprochen. Und das war ja auch ein im weitesten Sinne Nachwende-DDR-Roman. Also passt ins selbe Genre wie Sanditz von Lukas Rietschel. Und wir haben ja auch dieses Buch besprochen, im weitesten Sinne über den BFC Dynamo, diese Fußball-Milieu-Studie, die irgendwie auch zu beiden Büchern passt. Auch das Buch hast du ja auch gelesen, Volker. Vielleicht passt ja beides auch in die heutige Episode. Ich darf vielleicht vorweg sagen, so wie auch bei unserer Episode übers Verlagstreffen, Jung Europa Verlagstreffen 2026, haben wir zwar ein paar Fragen für die heutige Episode ausgearbeitet, haben aber im Vorfeld tatsächlich kein einziges Wort gemeinsam über diesen Roman gesprochen. Also das, was ihr heute hört, liebe Zuhörer, ist tatsächlich unser Erstaustausch über diesen Roman. Man mag es glauben oder nicht, ich glaube, das wird man im Laufe des Gesprächs heute auch merken. Und ich will mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. Volker, so haben wir das oft bei den Filmbesprechungen zuletzt gemacht.
Ja.
Ich will mal zwei Zitate vorlesen. Das eine heißt Überraschung der Buchsaison, Tagesspiegel, und Shootingstar der ostdeutschen Nachwendegeneration. Das sind ja zwei doch sehr, sehr positive Einordnungen, sowohl von Rietschel als auch des Romans. Ich fall mal mit der Tür ins Haus. Fangen wir mal mit dir an, Benedikt. Hat dir der Roman gefallen?
Mir hat der Roman sehr gut gefallen. Wenn du Adlergestell vorhin erwähnt hast, ich würde behaupten, besser als Adlergestell. viel besser. Und jetzt nicht nur ästhetisch, also ich finde das Buch ist im Übrigen sehr schön. Mir hat es insgesamt besser gefallen. Ich finde, dieses, was hast du gesagt, Überraschung der Buchsaison. Ah, ich weiß nicht, Überraschung. Ich muss dazu gestehen, die anderen Romane von Lukas Rietschel sind mir nicht bekannt. Mhm. Ich kannte ihn als häufigen Gast im MDR, mhm, als Erklärer, als Autor, als junger Autor, als ein bisschen Osterklärer, der natürlich als Sozialdemokrat auch
ist er das, ja?
Ja, in der Presselandschaft natürlich ein bisschen bevorzugter, auch befragt wird dann zu den Osttransformationen. Das ist ja oft so, ne? Also, dass die Osterklärer, die eben so ein bisschen den Linksdrall haben, natürlich dann eher geschätzt werden. Das ist ja bei der Musik auch so, ne? Stichwort Feine Sahne Fischfilet, was die für rote Teppiche ausgerollt bekommen, weil sie halt dieses Ostgefühl mit einem linken lebensweltlichen Impetus kombinieren. Ja, also ich kannte ihn nur als politischen und gesellschaftskritischen Beobachter und Kommentator, nicht als Schriftsteller. Deswegen ist mein Urteil in der Sache, in der Frage mit Sicherheit nicht letztgültig. Aber ich bin an das Buch rangegangen, weil du hast es ja angesprochen, ich hab's empfohlen. Ich bin auch tatsächlich beeinflusst worden selber von den Medien, weil ich eben dazu auch im Radio, aber auch Print Besprechungen gehört und gelesen habe. Und dann dachte, wow, das klingt doch so ein Ostgesellschaftsroman, der nicht nur ein Wenderoman oder Nachwenderoman ist, sondern der drüber hinausgeht, der auch die Westperspektive, ja, Stichwort Kassel und sowas, mit einbringt. Das hat mich fasziniert. Der zweite Punkt, der mich auch fasziniert hat, ist natürlich die Nähe natürlich. Also Sanditz, den Ort gibt's nicht. Es ist aber, das sagt er auch relativ unumwunden in Interviews, es ist ein Ort bei Görlitz. Er selber ist ja aufgewachsen in Reckelwitz, ne? Oder wie das heißt?
Er ist geboren in Reckelwitz, aber aufgewachsen
in Kamenz.
Genau. Ja, aber in der Oberlausitz
auf jeden Fall, ja. Genau, und er hat einen Görlitz-Bezug, er hat dann den Lausitzer Kamenz-Bezug. Und es kommt ja auch der Landesthron vor, was die Landeskrone ist, der Görlitzer Stadtberg.
Genau.
Das heißt, all das fasziniert mich natürlich. Ganz kleiner Einschub nur, Görlitz ist ja die letzte größere schlesische Stadt auf deutschem Territorium. Mhm. Man sagt ja auch, also Görlitz ist quasi die schlesische Lausitz. Mhm. Und das ist der zweite Punkt, warum ich das Buch auch empfohlen habe, weil mich natürlich die Region unfassbar fasziniert. Weil ich ein großer Fan bin, auch des Bieres Landskron, das von dort kommt, aus Görlitz. Das ist nur ein Nebenaspekt. Und ja, das waren eigentlich so die Beweggründe, warum ich euch beiden diesen Roman vorgeschlagen habe und warum ich eigentlich mit einem neutralen, aber doch tendenziell eher positiven Gefühl in die Lektüre rein bin und deswegen eben auch, um jetzt an Volker zu übergeben, mit einem positiveren Gefühl rausgegangen bin, weil mir der Roman sehr gut gefallen hat, mit einzelnen Abstrichen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen. Aber mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ob es die Überraschung der Buchsaison ist, kann ich nicht sagen, weil es hat mich nicht überrascht. Ob es der Shootingstar der ostdeutschen Nachwendegeneration ist, weiß ich auch nicht. Es gibt in der ostdeutschen Nachwendegeneration ja viele gute Romanautoren und tatsächlich auch Autorinnen, sodass ich sagen muss, Rietschel, habe ich extrem gern gelesen, Sanditz. Bin auch der Meinung, das kann man gut verfilmen oder könnte man gut verfilmen. Aber jetzt übergebe ich an Volker,
mit Maria Herbst vermutlich.
Der ja deutlich kritischer ist.
Ich will vielleicht, Volker, noch ganz kurz zwei Dinge einschieben. Erstens, vielleicht für den geneigten Zuhörer zum Verständnis, worüber wir sprechen. Sowohl Volker als auch ich haben den, glaube ich, aktuellen Buchmarkt, was so Publikationen angeht, immer relativ wenig im Blick. Im Gegensatz zu dir, Benedikt, du bist ja doch sehr emsig, was sozusagen das Scannen des Buchmarktes angeht nach Neuerscheinungen. Du hast ja auch Adlergestell vorgeschlagen, du hattest auch dieses BFC-Fußballbuch vorgeschlagen und du hast auch Sanditz vorgeschlagen, was immer sehr gut ist, also da sozusagen den Impuls zu geben. Und das vielleicht nur als Erklärung, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben, dass du das Buch sozusagen für die Besprechung vorgeschlagen hast. Und wir, Volker und ich, dann meistens nur mal kurz drüber schauen und sagen, interessiert uns oder interessiert uns eben nicht. Und was ich auch noch sagen wollte, das wird für die weitere Besprechung eben sehr, sehr wichtig sein. Lukas Rietschel ist eben 1994 geboren.
Oh ja.
Zum Vergleich, ich bin 91, du bist 92, Volker. Mhm. Du bist 87, glaube ich, 87. Ich würde trotzdem sagen, dass wir so ein bisschen irgendwie trotzdem zu einem...
Ihr beide, ja, ich bin schon grenzwertig.
Ja, aber Rietschel auf jeden Fall auch irgendwie 94. Also es wird ganz, ganz wichtig sein für die heutige Besprechung. Jetzt aber vielleicht gleich zu Beginn nochmal, Volker, du bist ja praktisch heute, nicht nur heute, sondern generell oft, aber heute ganz besonders, der Antipode zu Benedikt Kaiser. Ne?
Weil wir Bücher anders lesen, ja. Wir lesen Bücher anders.
Ja, aber du hast gesagt...
Führe das doch bitte aus, Folge, das ist ein Podcast.
Du hast gesagt, du findest scheiße. Also richtig schlecht.
Nicht richtig schlecht, weil ich das Buch dann nicht zu Ende gelesen hätte, weil ich meine Zeit für sowas nicht verschwenden will. Aber Sundance ist in seiner Form unfassbar gewöhnlich. Das heißt, es gibt keinen Aspekt an diesem Roman, der in irgendeiner Form überrascht und mich als Leser auch herausfordert. Also wir kennen es aus anderen Büchern, ein ganz lapidares Beispiel, aber Telkamp, der dann seine Figuren nicht erklärt und zum Beispiel im Eisvogel erst mit ab, weiß nicht, 30% des Romans überhaupt merkst, dass er verschiedene Figuren aus der Ich-Perspektive immer wieder in verschiedenen Kapiteln erzählen lässt. Und das haben wir hier überhaupt nicht. Hier wird alles erklärt, hier wird alles wird deutlich getrennt, wie die Erzählerperspektive ist und wer gerade spricht und so weiter. In welchem Jahr wir uns auch befinden, weil es im Kapitel, in der Kapitelüberschrift geschrieben wird, in welchem Jahr wir uns befinden. Nichts davon fordert den Leser heraus, nichts überrascht. Es ist alles unfassbar gewöhnlich. Es ist, wirkt dadurch auch sehr anorganisch und nicht sonderlich atmosphärisch. Also,
könnte man sagen, konstruiert?
Ja, vielleicht auch. Also vor allem, das müssen wir dann später nochmal ausführen, wenn es darum geht, um was es eigentlich geht. Aber es gibt bestimmte Kapitel, die wirken sehr konstruiert. Nämlich die Kapitel, in denen es dann später in die Ukraine geht. Die finde ich, ja, wirklich, als hätte da jemand einen Kriegsfilm gesehen und sich dann vorgestellt, der könnte da einen Roman drüber schreiben. Es gibt auch das, was Benedikt angesprochen hat, wo so ein versucht wird, so ein Ostgefühl zu erschaffen, habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass da irgendeine Form von Atmosphäre oder Herzblut in diese Sätze reingeflossen wird.
Kann man sagen, dass alles bei Rietschel wirkt, als wäre er nicht dabei gewesen und hätte sich das angelesen?
Vor allem gerade diese Rückblenden in die 80er Jahre und in die Nachwendezeit kommt es sehr, sehr deutlich rüber, dass man das Gefühl bekommt, der hätte da nur einen Wikipedia-Artikel drüber gelesen und kann dann nicht irgendeine Art von Atmosphäre oder eben Zeitgefühl, Zeitgeist den Text aufoktroyieren. Das geht nicht, also er kann das nicht. Und deswegen bleibt bei mir ein sehr laues Gefühl zurück, so, es ist nicht poetisch, es ist nicht schön geschrieben, es ist einfach da.
Um da gleich einzuhaken, du selber schreibst ja an einem Roman über im weitesten Sinne auch eine Gangsterszene, also auch eine Welt, mit der du relativ wenig zu tun hast. Ist das ein Problem, mit dem du dich auch konfrontiert siehst, also über etwas zu schreiben, von dem du eigentlich keine Ahnung hast, und kann man das vielleicht auf den Rietschel übertragen, auf die heutige Besprechung?
Also Romane über Alkoholiker in Dresden ist auf jeden Fall wesentlich einfacher zu schreiben.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit, weil wir sehen es ja an Twardoch zum Beispiel ganz gut, dass es durchaus Leute gibt, die in der Lage sind, sich in historische Themen, die auch sehr, sehr abstrakt sind teilweise, wie bei Twardoch, reinzudenken und dann trotzdem eine Art von Flair, von Atmosphäre rüberzubringen, auch eine gewisse Sensibilität für... Das
ist ein schöner Vergleich eigentlich.
Für zeitgeistige Themen rüberzubringen, wo du dann schon merkt, okay, der Twardoch, der nimmt nicht sozusagen immer die offensichtlichste Möglichkeit, um ein bestimmtes Thema jetzt anzuschneiden. Und weil das in einem historischen Roman würdest du das ja auch nicht machen, weil sich bestimmte Sachen einfach selbst erklären, ja. Das ist ja ein selbes Problem, wie man das aus Kriegsromanen oder Kriegsfilmen hat, wo man merkt, dass die Leute, die diesen Roman und diese Sätze geschrieben haben, nie in einem Krieg waren, weil so redet kein Mensch so. Und da kommt es eben sehr, sehr deutlich rüber. Wir sehen es aber, wie gesagt, an Twardoch, dass das eben nicht zwanghaft unmöglich ist.
Ah, ich habe nur zwei Einschübe. Zum einen, wenn du Lukas Rietschel jetzt mit Telkamp und Twardoch schon sozusagen nicht parallelisierst, aber in eine gewisse Vergleich setzt, dann misst du ihn natürlich auch mit den Granden der ostdeutschen und schlesischen Literatur. Das heißt, Twardoch ist ja wirklich ein Jahrhundertautor fast schon, also wird er gerade. Telkamp ist der sächsische Jahrhundertautor. Und damit also damit adelst du eigentlich ja schon Lukas Rietschel und damit musst du ja schon zugeben, dass er eben nicht nur Durchschnitt ist, weil sonst würdest du ihn ja nicht mit solchen Granden ins Verhältnis setzen, sondern mit irgendwelchen Mittelmäßigen. Das ist der eine Punkt.
Wieso? Das ist ja Quatsch.
Also du misst ihn mit den Besten. Das ist wie wenn du einen Fußballspieler misst mit, keine Ahnung, mit...
Ja, ein Fußballspieler ist trotzdem scheiße, selbst wenn er schlechter spielt als Ballack, natürlich. Also,
naja, aber du, ich finde, ein Vergleich mit den Leuten, die Höchsten sind, das ist natürlich legitim und das kann man auch machen, aber damit steigst du natürlich auch gleich ganz hoch ein. Er ist 1994 geboren, es ist ja, glaube ich, sein dritter Roman. Ich meine, Raumfahrer war erfolgreich, Mit der Faust in die Welt war erfolgreich, das sind, glaube ich, die bekanntesten Romane von ihm vorher. Die sind aber nicht so bekannt, dass die überregional oder gerade oder sogar bundesweit an Relevanz haben, wohingegen Telkamp mit seinem Turm und Eisvogel oder Twardoch mit Drach und auch mit Demut und dem Schwarzen Königreich, dann später auch Kälte, eben jetzt schon eine literarische Legende ist, obwohl er auch noch relativ jung ist. Das ist jetzt keine Fundamentalkritik, ich will es nur erwähnt haben. Und der zweite Punkt ist, wo ich mich ein bisschen wieder selber einschränke in meiner ersten Aussage, ich musste auch an Twardoch denken, und zwar vor allem bei der Ukraine-Geschichte.
An die Nulllinie.
An die Nulllinie, genau. Ja. An seinen letzten auf Deutsch veröffentlichten Roman über diese Drohnenkriegsführung in der Ukraine, die ja auch in diesem Roman letztendlich einen ganz starken Raum einnimmt.
Ja, genau.
Ohne
ja.
alles zu spoilern, wie das die lieben Freunde von der Asta gemacht haben.
Die Twardoch Bücher gibt es übrigens alle bei jungeuropa.de, auch die Nulllinie.
Sollte man auch lesen. Also Twardoch, wir diskutieren über Lukas Rietschel, völlig klar, aber bei Twardoch gibt es keine Diskussion. Twardoch muss man lesen. So, aber ich will damit sagen, also ich habe da auch an Twardoch gedacht, als es um die Ukraine ging, als es um diese Sinnsuche ging, um die Drohnenkriegführung, um dieses wirklich plastisch dargestellte Elend an der Front. Aber, und damit schließe ich, das, was Volker sagte, das fand ich ganz bemerkenswert. Dieses Gewöhnliche, dass es so gewöhnlich ist, das fand ich eine Stärke im Roman, weil es eben dadurch auch so realistisch ist. Nicht jeder Mensch hat, oder nicht jede Menschengruppe, oder nicht jede Clique, oder nicht jedes Milieu hat eben immer diese legendären Persönlichkeiten mit tausenden Specials und markanten Charaktermerkmalen, sondern diese Gewöhnlichkeit, die da Rietschel in seinem Sanditz entfaltet, sowohl übrigens bei den DDR-Strängen, die wir natürlich nicht aus eigenem Erleben nachvollziehen können, aber auch bei den aktuellen BRD-Strängen, die zum Teil in die DDR rückwirken, oder aus der DDR logischerweise herstammen, diese Wege, die da gehen. Ich finde das so gewöhnlich, dass es schon wieder realistisch ist.
Unabhängig davon, dass alle männlichen Hauptpersonen Schwuchteln sind.
Pass auf.
Aber ich glaube, Volker meint in dem Fall eher die Erzählstruktur als die Gewöhnlichkeit oder Außergewöhnlichkeit der Personen. Also praktisch, dass der Roman sehr, und das ist auch eine der Kritiken tatsächlich, die es an dem Roman, eine der wenigen Kritiken, die es, muss man sagen, an dem Roman gibt aus dem Mainstream, ist, dass der Zitat sehr konservativ erzählt sei.
Also ich mach mal ein Beispiel. Also
ja, bitte.
Mit Uwe Telkamp, der Eisvogel, wird ja in Dialogform erzählt, in verschiedenen Kapiteln. Und am Anfang weißt du nicht, mit wem der Erzähler spricht in der Ich-Perspektive. Und er sagt immer, ja, passen Sie auf, lassen Sie mich das erklären, das war so. Und je weiter du den Roman liest, desto merkst du, dass er redet mit einem Ermittler. Das sind verschiedene Personen, die immer aus der Ich-Perspektive mit einem Ermittler reden, die ermittelt in einem sozusagen in einem Mordfall, der sich ganz am Ende vom Roman ereignet und im ersten Kapitel angespoilert wird. Und in dem ganzen Roman gibt es kein einziges Anführungszeichen. Es ist alles so ein Fluss und es ist wahnsinnig schwierig, sich als Leser, und ich weiß auch, dass viele Leute das nicht mögen, da reinzukommen und das zu verstehen, worum es geht.
Das ist der Punkt. Rietschel hat einen Roman geschrieben, der beim Durchschnitt der Menschen gut ankommt.
Ja, aber ich
der also einfach verständlich ist.
Gewöhnlichkeit. Ich zähle mich da aber auch eben, wie gesagt, dazu, aus den genannten Gründen. Aus den genannten Gründen. Und ich finde den Vergleich trotzdem nicht passend, weil Telkamp Eisvogelturm, das ist der Höhepunkt des literarischen Schaffens einer Person, die schon viele Jahrzehnte gelebt hat. So, er ist kein Rentner, aber er ist ein älterer Herr. Rietschel ist 94 geboren, das heißt, er hat auch noch locker 3, 4, 5 Jahrzehnte Entwicklungspotenzial, in der er filigraner werden kann, in der er den Plot vielleicht auch nochmal vielschichtiger und komplexer machen kann.
Glaube ich nicht, aber du hast einen Punkt. Also du hast da natürlich einen Punkt, dass sozusagen einen Kartfahrer mit Michael Schumacher zu vergleichen schwierig ist, aber ich glaube, wenn im Anfang nicht was Gewisses drinsteckt, dann wird es auch nicht kommen.
Das Problem ist
aber
ja,
er steckt doch was drin.
Naja, Rietschel ist ja selber so ein furchtbarer Langweiler. Das ist das Problem an diesem Autor, ist ja, guck dir mal, ich habe mal Wikipedia für euch aufgerufen, da sitzt der ernsthaft in so einem Polunder
auf dem Podium. Ja, auch das Autorenfoto, ja. Er ist jetzt keiner von uns, ne, das ist klar. Aber ganz ehrlich, Wikipedia behauptet, ich sei rechtsextrem.
Thema und so seiner Masterarbeit ist der Entwurf für ein jüdisches Museum in Görlitz, wo der Autor auch lange Zeit wohnte. Lukas Rietschel baute in Görlitz das Literaturhaus in der alten Synagoge auf, um einen Ort der Begegnung und Diskussion zu schaffen. Und das lese ich jetzt nicht vor, um zu sagen, hahaha, der hat was mit der Synagoge zu tun, ganz schrecklich, sondern die Frage ist, woraus will dieser Mann ausbrechen? Verstehst du, aus welcher Gesellschaft will dieser Mann literarisch
ausbrechen? Er ist Sozialdemokrat, habe ich vorhin gesagt. Ja, genau. Und er will natürlich gar nicht ausbrechen.
Genau.
Und da, so, was aber soll es da muss auch nicht jeder, es muss ja auch nicht jeder ausbrechen müssen.
Gut, aber über was will der denn literarisch schreiben, was spannend ist?
Na, ich,
dass also in was Deutschland ich, so viele Nazis wohnen.
Nein, aber was? Da, nein, was ich zum Beispiel ganz deutlich empfinde, und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir noch gar nicht angesprochen haben.
Ja, wir haben überhaupt nicht gesprochen, worum es in dem Buch geht bisher, ja, aber.
Aber das ist auch ein neuer Ansatz, ne? Das ist ja interessant. Nein, aber
kontrovers.
Er hat ja selber viele autobiografische Bezüge trotzdem mit drin.
Zum Beispiel die Stadt, könnte man so sagen,
die Stadt Kassel, ne? Diese Verpflanzung eines Lausitzer Sachsen, sage ich jetzt mal vereinfacht, ins hessische Kassel.
Ja, oder die Religion ist ja auch so protestantisch.
Genau, auch das spielt ja generell eine wichtige Rolle. Während wir bei Telkamp, jetzt mache ich den Telkamp-Vergleich nämlich auch, jetzt übernehme ich den auch, während bei Telkamp ja dieses konservativ-bürgerlich-freidenkerische Dresdner Bürgertum drin ist,
absolut,
haben wir ja bei Rietschel eher das Milieu, aus dem er entstammt, nämlich das protestantische, evangelische, gemäßigt liberaldemokratische Protestmilieu in den 80er Jahren.
Volker schreibt nie über sich selbst.
So. Nee. Aber ich finde das zum Beispiel, das ist eine Stelle, die ich mir markiert habe.
Ja,
auf höchst professionelle Art und Weise. Nein, das ist ein ganz einfacher Satz. Da heißt es, Mandy wurde von einer Rolle zum Schutzpanzer. Und da geht es ja darum, dass hier in dem Roman die heißt nicht Mandy, aber sie nimmt sich den Namen Mandy, weil sie mit diesen Ostklischees in Kassel spielt. Und das ist ja eine Geschichte, die ist ja hochinteressant, weil das halte ich schon für einen, das ist kein Ausbruch, aber ich halte es für eine sehr realistische Beschreibung. Weil eben viele in Kassel, aber man könnte auch Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt oder Köln einsetzen oder Siegburg, eben eine Arroganz gegenüber dem Osten bis heute an den Tag legen, wo der Ossi eben den Dresdner, meißnerischen Dialekt spricht. Da gibt es dann nicht unterschiedliche Dialekte zwischen Rostock, Brandenburg, Chemnitz, Vogtland, Erzgebirge und der Lausitz. Gut, da gibt es dann nur den Dresdner. So.
Aber
und
das ist Klischees, kalter Kaffee, oder?
Nein, ich finde es nicht kalter Kaffee. So wie das dargestellt wird, bis heute übrigens, ich habe die Zahl mal für den Eckhardt rausgesucht, für meine Ostkolumne. Jetzt habe ich sie aber logischerweise vergessen für den Podcast. Ich glaube, jeder zweite Westdeutsche noch nie im Osten war und solche Geschichten. Andersrum gibt es natürlich nicht. Also diese Arroganz, diese wirkliche Arroganz, in Anführungszeichen, des Weststudenten, wie die hier porträtiert wird, im Vergleich zu der, in Anführungszeichen, die sich dann als Mandy nennt, die nach Kassel kommt und dann einfach mit den Klischees spielt und dann sagt, ganz ehrlich, wenn ihr dieses Zerrbild von, in Anführungszeichen, dem Osten habt, dann biete ich euch jetzt dieses Bild. Dann bin ich jetzt die Mandy, spreche in einem Dialekt, den ich gar nicht spreche. Wir wissen alle, in Görlitzer oder meinetwegen auch generell jemand aus dieser Gegend Sachsens oder Niederschlesiens, der spricht ja nicht dresdnerisch-meißnerisch. So, in Kassel juckt das halt die Weststudenten dort nicht. Und ich finde, wie das, Folge würde sagen, gewöhnlich, meinetwegen auch durchschnittlich, wie das aber da abgebildet wird, da, ich habe das nicht gelesen im Sinne von mich gelangweilt, sondern mir gedacht habe, ja, so ist es. Und das ist natürlich kein Ausbruch, das ist kein großer Entwurf. Aber, und um ein letztes Mal ja Telkamp zu bemühen, dieses immer ausbrechen wollen aus erzählerischen Strängen, aus literarischen Formaten, wie auch immer, das muss ja nicht per se gut sein. Telkamps Sand in den Uhren zum Beispiel, muss ich mich jetzt mal outen.
Zeit in den Schlaf in den Uhren.
Schlaf in den Uhren, was habe ich gesagt?
Sand.
Ja, Entschuldigung. Ihr kennt mich beide. Ich lese Romane oder generell Bücher zu Ende, auch wenn sie mir nicht gefallen. Ich habe diesen Roman abgebrochen, weil ich diesen permanenten Ausbruch aus literarischen Gefügen, dieses permanente, ich muss jetzt hier brechen, im Sinne von, ich muss hier neue Stilmittel einführen und noch eine fantastische Ebene einziehen, was auch immer, das hat mich genervt. Und vielleicht bin ich da eben zu gewöhnlich, aber ich bin eben auch ein einfacher Mann aus dem Volk. Und das bin ich ja auch gerne.
Ja, eindeutig.
Also ich
muss da jetzt mal reinspringen. Jungs, nimmt's mir nicht übel.
Ich wollte gerade überleiten, ja.
Wir müssen mal kurz klären, ja, nicht schlimm, dass du das Mikrofon fast kaputt gemacht hast, man hört das nicht.
Hast du wieder Glas getrunken?
Nee, aber Kaffeeschatz, aber das mag ich. Das mag ich in Serbien auch. Mhm. Bei Domaća Kava.
Na, ist ja Kere-Kaffee, ne? Alles biologisch, kannst du euch runterschauen.
Aus Serbien?
Nein.
Schwach.
Lasst uns mal kurz sprechen, worum es im Roman geht. Ich meine, wir haben es ja schon angeteasert. Es ist im Grunde genommen ein Nachwenderoman, so wird er zumindest ja, gewissermaßen eingegliedert in die literarische Gattung. Und Sanditz beginnt ja, und das ist vielleicht einer der sehr positiven Aspekte, auf den wir uns alle drei möglicherweise einigen können, beginnt ja ein wenig fantastisch sozusagen. Nämlich mit Raben, also es beginnt mit einem Schwarm, sagt man das so, Schwarm, Raben, die sich verwandeln in Menschen.
Europa, Kultur, Nation und Tradition. Mehr als nur bloße Worte. Endlich gibt es im Europäischen Parlament eine Fraktion, die europäische Idee verstanden und verinnerlicht hat. Souveränität erreichen wir als Europäer nur gemeinsam. Die ESN-Fraktion, Europa der souveränen Nationen im EU-Parlament, kämpft mit ihren europäischen Partnern für ein selbstbestimmtes Europa und bringt die Schicksalsfragen unserer Völker auf die politische Agenda. Klare Worte aus der Slowakei, Polen, Frankreich, Litauen und Deutschland. Frischer Wind durch junge nationale Parteien aus Italien oder Ungarn. Die Festung Europa als gemeinsamer Leitgedanke. All das findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Fraktion Europa der souveränen Nation. Jetzt reinhören und sich der wahren europäischen Idee anschließen.
Es sind die Personen aus Krabat, genau. Die man dann merkt. Also die,
ja. Kann man 9 oder 13, bei jungeuropa.de kaufen.
9 oder 13 Müllers Gesellen, die ja im Verlauf der Geschichte von Krabat, Ottfried Preußler, aber eben Lausitzer sagen, gut, bei den Müller in die Magierlehre gehen und sich deswegen auch in Raben verwandeln können. Und diese Raben tauchen dann eben sozusagen am Lausitzer Himmel auf, über der Bismarck-Statue, bei fiktiven Bismarck-Statue. Es gibt, glaube ich, einen Bismarck-Turm auf dem Landskrone. Dass die dort landen und sich ein bisschen unterhalten und man merkt dann anhand der, wie die Figuren eben benannt sind, das sind ja die aus Krabat. So, und das ist im Prinzip das erste Kapitel, dass die sich dort treffen und beschließen, diese Bismarck-Statue niederzureißen.
Warum auch immer.
Warum auch immer.
Genau, und das scheinen sie auch zu tun, weil wir dann relativ schnell danach feststellen, dass diese Statue gestürzt wurde und man nicht weiß, wie das bewerkstelligt werden konnte.
Genau, die nächste Figur, die dann eingeführt wird, das ist dann 2021, steigt dieser Roman dann ein, ist Maria, die sich eben selbst teilweise im Westen als Mandy ausgegeben hat. Und Maria
ist Journalistin.
Will dann darüber berichten und Klicks farmen, auf gut Deutsch, Engagement farmen.
Ja, genau. Und das ist ein sehr ungewöhnlicher Einstieg für einen Roman, der doch sehr weltliche Themen behandelt, ne?
Ja, es kommt auch. Gut, man kann es vielleicht spoilern, aber das wird nie wieder wiederholt. Also es kommt dann nie wieder zurück, dieses fantastische Element, was ich sehr, sehr schade fand, weil tatsächlich dieses erste Kapitel sehr, sehr gut ist und auch diese Überleitung ist. Und,
ich war froh, dass es nicht mehr wieder kam, aber das so scheint sich dann eben doch die Geister, die großen Geister sogar.
Unfassbar.
Ja, ich muss auch sagen.
Womit ich ihm aber zustimmen muss, ist, dass
ich konnte schon Krabat nicht leiden.
Diese Figur Maria eigentlich die spannendste im ganzen Roman ist und auch diese ganze Kassel-Geschichte eigentlich die einzige Person ist, die mich interessiert hat.
Ja, warum? Weil eben Rietschel selber in Kassel studiert hat und der damals aus der Perspektive geschrieben hat, die er selbst erlebt hat.
Meinst du, er hat sich Ronny genannt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat versucht, sich einzufügen in die Studentenschaft, aber das ist nicht von Belang, sondern dass man merkt, dass er da, wo er aus eigener Erfahrung geschrieben hat, plötzlich stark schreibt. Ne? Wohingegen diese ganze Ukraine Perspektive, wo ja zwar doch zum Beispiel in die Nulllinie stark ist, um mal wieder diesen Vergleich zu ziehen. Warum? Weil er selber natürlich irgendwie 300 Mal da an diese Front gefahren ist. Zwar nicht als Kämpfer, aber zumindest immer direkt mit den Protagonisten interagiert hat.
Aber wissen wir das, ob Rietschel das nicht gemacht hat? Wir
wissen
es nicht. Der Banger ist und das war doch der
immerhin gefahren. Wir wissen es nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Lukas Rietschel der Mitbegründer des PEN Berlin an der Front in der Ukraine war. Aber
Ich weiß es nicht. Ich war ja auch nicht an der Front oder so, aber ich bin mir relativ sicher, dass so wie er schreibt, es offensichtlich nicht der Fall gewesen ist, weil
es stände auch schon längst in seiner Biografie.
Ich finde übrigens, das können wir mal kurz sagen, einer der Protagonisten oder vielleicht sogar der Hauptprotagonist, der sucht ja eigentlich in dem ganzen Roman, das ist eigentlich schon ein roter Faden, bis aufs erste Kapitel.
Der Corona-Leugner.
Der sucht ja schon übrigens Sinn.
Ja.
Ja. So, und das ist zum Beispiel was, wo ich der Meinung bin, das fand ich ganz stark auf Seite 182. Zwei Bemerkungen. Erstens, sich in den Dienst einer Sache stellen, einer guten Sache. Mehr will er gar nicht. Und diese Sache findet er ja, das haben wir ja schon gespoilert, findet er ja in der Ukraine, im Einsatz für die Ukraine.
Genau. Ne?
So, und da geht es mit Transporten los, bis er selber dann Frontkämpfer wird. So, oder Freiwilliger an der Front wird. Und das ist für mich schon ein rundes Ding. Am Anfang sich in den Dienst einer Sache stellen, aber er sucht diese Sache und er findet sie nicht. Es ist im Endeffekt so ein vor sich hinleben. Die DDR ist, also die DDR gibt es ja schon logischerweise nicht mehr, aber in der neuen BRD, er hat sich ja noch nicht eingerichtet. Er ist noch nicht, und dann, auf einmal heißt es ja dann auch, also er schluchzt, bla bla bla, er hat einen Sinn gefunden. Sinn und Unsinn, Leben und Tod, wie nah, dass alles beieinander lag. Und das finde ich schon. Es ist nicht die literarische Qualität eines Twardochs und es ist auch nicht die Beobachtungsgabe, was du beschreibst, Volker, völlig zu Recht. Er weiß nicht, wie es dort ist im Vergleich zu Twardoch und Co. Aber dieser rote Faden, das Leben plätschert vor sich hin, mit Sprüngen, mit Brüchen, aber irgendwie die Leben so vor sich hin, auch diese Saufeskapaden dann mit den.
Er klingt ein bisschen eher, nach Fight Club, ne?
Ja, mit den Sexversuchen, die nicht so richtig hinhauen mit der Hose im Suff. Das plätschert so alles vor sich hin. Aber dieser Rahmen der Sinnsuche, dieser Rahmen der Sinnstiftung, das Individuum ist irgendwie so in einer vermeintlichen.
Gut, aber das kennen wir doch.
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang gesagt, es ist nicht überraschend. Deswegen würde ich auch nicht sagen, er ist das Überraschungsroman des Jahres. Aber ich finde eben in der Gewöhnlichkeit, finde ich eben schon, dass es das Leben darstellt, wie es viele leben und gelebt haben.
Lass uns das nochmal kurz darstellen, weil wir haben ja gar nicht drüber gesprochen. Also wir sprechen beim sogenannten, ich sag jetzt mal Hauptprotagonisten des Romans, über einen, ich glaube, es wird irgendwo erwähnt, über 40-Jährigen mittlerweile.
Tom, der Bruder ist von Maria.
Richtig, der lebt
von Mandy.
Der lebt in Sanditz. Nein, doch. Nee, Sanditz ist ja, also er lebt in dieser Stadt.
Irgendwo da, ja.
Irgendwo in der Nähe, ja. Ich glaube, es wird nicht genau spezifiziert. Jedenfalls, er lebt in einer WG, wo aber alle ausgeflogen sind, also alle Mitstudenten sozusagen, weil Corona vorherrscht und die irgendwie bei ihren Eltern leben und die Bude halt bezahlen und er ist dort sozusagen gestrandet und zurückgeblieben in dieser WG-Wohnung. Und er ist so dieser. Ja, vermutlich dieser klassische Che Guevara-T-Shirt-Träger-Typ, der über 40 ist, immer noch Student, irgendwie so halb Rebell, aber halb auch nicht, sodass die Leute schon sagen, das ist eigentlich der asoziale Säufer, der irgendwie nie was zustande bringt.
Studenten-Normi.
Naja, er ist zu alt, um noch als Rebell und Revoluzer und Widerständler zu gelten.
Es wird langsam traurig.
Es wird langsam traurig.
Unabhängig davon, dass er vorher Bulle war.
Richtig, genau. Und er ist als Bulle aussortiert worden. Und ist praktisch jetzt irgendwie so dieser traurige Trauerkloß, der während der Corona-Zeit einer der einzigen war, auch im Osten, wo das Buch ja spielt, in seiner Familie und in seinem Umfeld, der sich diesen Corona-Maßnahmen nicht beugt. Und deswegen beispielsweise, und das ist wieder was ja sehr realistisch ist, bei seiner sehr bürgerlichen protestantischen Familie nicht zu Weihnachten kommen darf. Das spielt ja gerade zum Anfang des Romans, den ich bedeutend stärker finde. Also die ersten 100 Seiten sind eigentlich so die starke Essenz des Romans, wo man eigentlich alles weiß über dieses Buch, mehr oder minder. Er ist halt so ein bisschen der Aussätzige und damit irgendwie vielleicht, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen so ein Abziehbild des, ich will nicht sagen BSW-Wählers, aber er ist ja kein Rechter. Mhm. Und die Schwester kommt ja am Anfang und sagt, bist du noch in diesen komischen Telegram-Gruppen, wo man sich für Demos verabredet? Also er ist irgendwie schon so ein bisschen dieser Typus, den man nachts um 3 noch in irgendwelchen kleinen Kneipen in der Kleinstadt trifft. Dieser 40-jährige Student, der irgendwie immer da ist, aber wo alle sagen, das ist der Mike, der ist immer da. Der gehört zum Inventar, so in der Art. Und das ist also der Protagonist des Romans im weitesten Sinne. Und du hast es schon gesagt, ich glaube, das reicht auch als Inhaltsangabe. Wir erfahren, es gibt in diesem Roman, und das ist sowohl Kritik als auch Lob, je nachdem, wie man ihn liest, unfassbar viele Handlungsstränge.
Aber deswegen, kleiner Einschub nur, deswegen ist es aber eben nicht kritikwürdig, was Volker vorhin gesagt hat, mit diesen Jahreszahlen, dass man nochmal weiß, wann und wo es spielt. Ich finde es als Leser hilfreich.
Kritikwürdig ist, meiner Meinung nach, ob es clever ist, so viel Themen gleichzeitig aufzumachen. Wenn wir mal nur runterrattern, ich habe mir mal notiert, DDR, Wende, Kirche, Stasi, ja. Homosexualität, Strukturwandel, Corona, Ukraine-Krieg, ostdeutsche Identität, AfD. Man könnte noch Studentenmilieu, Kleinstadt. Wenn du Stichpunkte aufschreiben solltest, die du mit diesem Roman assoziieren kannst, dann kannst du vermutlich so Verschlagwortung, nennt man das ja, da kannst du 30 Schlagworte aufschreiben. Und dieser Roman versucht, sehr viel auf einmal. Nämlich alle gesellschaftlichen Themen, die im Osten relevant sind und mitunter auch im Westen, in einem Roman und mit verschiedenen Figuren. Wir erleben ja dann die Mutter, die Großmutter. Wir hören was vom toten Opa, der Orgelspielerei in der Kirche. Ich weiß gar nicht, wie viele Figuren dort eingeführt werden. Dieser Roman versucht halt auf diesen 480 Seiten alles abzubilden, was für die gesellschaftliche Debatte in der BRD und vor allem im Osten der BRD ja aktuell relevant ist. Und das ist...
Deswegen ist es auch kein Wenderoman, sondern ein Gesamtgesellschaftsroman.
Ja, wenn ja, dann hätte man das wie die Buddenbrocks Thomas Mann auf der dreifachen Länge machen müssen in seinen ganzen Komplexität. Und
dann wäre es so, ja noch langweiliger.
Nee, aber nicht in... Ja, Buddenbrocks ist ja auch langweilig. Ja. Aber nicht eben so holzschnittartig, so... Ja. In zwei Dialogzeilen stelle ich jetzt dar, dass er eigentlich Corona-Kritiker ist. Oder die Tatsache, dass er bei den Bullen rausgeflogen ist, wird, glaube ich, in zwei Sätzen erklärt.
Die Frage ist ja, glaubt ihr denn, dass der Roman tatsächlich von einer Geschichte getragen wird oder von der Atmosphäre?
Es gibt keine Atmosphäre, deswegen, es gibt auch keine Geschichte. Also.
Nee. Aber was gibt's dann?
Es ist ein...
Das Kurzepisoden?
Es gibt verschiedene Handlungsstränge, die nebeneinander erzählt werden, die aber alle zu nichts führen. Mit Ausnahme der Tom-Geschichte, der, und das kann man jetzt, glaube ich, anspoilern, der in der Ukraine fällt, was aber vollkommen Banane ist. Also es ist nicht irgendwie, es wird dann so dargestellt, als hätte er seinen Sinn gefunden, aber es ist nichts, was einen abholt, meiner Meinung nach. Und es ist die einzige Geschichte, die zu Ende geführt wird.
Geht's denn eigentlich in dem Roman mehr um den Ort als um die Figuren? Um Sanditz? Ist ja auch nun der Titel des Romans.
Das könnte man so sagen.
Um den Wandel des Ortes? Oder der Gemeinde im weitesten Sinne?
Es ist sozusagen die Klammer um all das, weil es ist natürlich diese Familie, die
in Sanditz lebt. Aber eine Klammer ist ja eine Erzählung und ein Strang. Also du da widersprichst du dir nach meinem Dafürhalten ein bisschen.
Nee, wieso? Es gibt keine Geschichte in dem Sinne, dass es irgendwo einen Anfangspunkt und einen Endpunkt gibt.
Na doch, der Endpunkt, jetzt spoilere ich dann.
Bitte
jetzt die Ohren zu halten, wenn ich das Ende hören will. Aber natürlich gibt es einen Anfang und ein Ende und es gibt einen Tod. Und der Tod ist das Ende. Und der Tod ist im Endeffekt das, was ich vorhin kurz angeteasert habe, nämlich diese vermeintliche Sinnerfüllung im Sterben für die Ukraine.
Ja, das wäre vielleicht so, wenn das tatsächlich der Endpunkt des Buches war. Aber das letzte Kapitel ist ja nicht die
Ukraine. Naja, aber es ist kurz, also mein lieber Volker, ich habe dich ja sehr gern.
Ja.
Aber erstens, es ist 455, auf der Seite 455 von
470 Buchseiten.
470, ne? Also 15 Seiten vor Ende, bei fast 500 Seiten kann man schon das Ende nennen. Und da heißt es ja eben, er hatte nun seinen Sinn gefunden. Ne? So, und dann heißt es nochmal später, mit Verlaub, Seite 466, also nicht weniger als 10 Seiten vor dem Buchende, er streckt die Hände aus. Komm, sagt er, setz dich, kleiner Vogel. Der Rabe steigt in die Luft, um sich dann in den Sturzflug fallen zu lassen. Die Explosion zerfetzt Tom in Sekunden. Das ist für mich das Romanende. Und ob das jetzt so ist, wenn du sagst, ich meine, ich bin ehrlich gesagt bekanntermaßen kein Militärexperte. So, es kann also sein, dass so ein Drohnenkampf und auch die Flucht vor den Drohnen, die ja über Seiten hinweg akribisch beschrieben wird, es kann alles sein, dass es alles nicht so ist und dass wir bei Twardoch in der Nulllinie, lieferbar bei jungeuropa.de zu bestellen heute, dass es dort plastischer ist, konkreter ist und realistischer, weil Twardoch eben selber wochenlang Drohnenbeschuss der Russen ausgesetzt war als freiwilliger Helfer der Ukrainer. Mag alles sein, aber das ist doch nicht nur eine Klammer, sondern das ist doch die Erzählung. Der Typ läuft durchs Leben und wir begleiten ihn dabei. Er ist ahnungslos, er ist irgendwie ein Normie, aber irgendwie schon drüber. Er ist ein Rebell, aber auch keiner. Er sieht keinen Sinn in einem Leben, das ja wirklich sinnleer ist. Und dann hat er auf einmal diesen Impetus zu sagen, er nimmt sich einen Bus, er hilft jetzt denen, die Hilfe brauchen. Und der nächste Schritt, ja, Hilfe reicht nicht, er will kämpfen. Und das ist doch der Versuch, dieses Sinnvakuum, das in dieser Postwende-Gesellschaft offensichtlich für ihn vorlag, dieses Sinnvakuum zu füllen, indem er sich als Individuum in einer individualistischen Gesellschaft rausnimmt aus der Affäre und sagt, ich opfere mich jetzt oder verschreibe mich, opfern wusste er ja nicht, dass er stirbt, wollte er vermutlich nicht, ich verschreibe mich einer Sache, die ich zu meiner Sache mache. Klammer auf, ich bewerte gar nicht, ob diese ukrainische Sache so oder so ist, aber Klammer zu. Also er verschreibt sich einer Sache und für diese Sache stirbt er dann. Und das ist doch diese vermeintliche Sinnerfüllung, die der Plot bietet.
Ist das okay, nicht? Du würdest aber sagen, dass es dann nicht um Sanditz geht.
Nein, es ist eine Flucht aus Sanditz, weil Sanditz, und das ist doch im Endeffekt für mich persönlich als individueller Leser, das ist für mich seine Quintessenz, Toms Quintessenz, dass er den Sinn in Sanditz den Lebenssinn meinetwegen nicht gefunden hat, aufgrund meiner Meinung nach eigenen Versagens, aufgrund persönlichen Versagens und nicht nur aufgrund der Umstände. Und er versucht dann, diesem Sanditz zu entfliehen, um in der Ukraine einen neuen Sinn, ein neues Leben, vielleicht einen neuen Tom finden zu können.
Ist das,
dass der neue Tom dann zerfetzt wird, ist natürlich eine bittere
Pointe. Ist das nicht eine andere Version von Herrengedeck?
Nee, das Schlimme ist ja, dass ich erkenne Benedikts Argumentation an.
Aber lass uns mal bei meiner Frage nur ganz kurz. Ist nicht der erste Teil von Herrengedeck ähnlich?
Naja, gut, es ist halt ein. Ja, aber da gibt es tausende Bücher, der Sinnsuche erzählen. Das Problem an, wie gesagt, Benedikt hat recht mit dem, was er sagt. Das ist offensichtlich die Klammer. Das Schlimme finde ich aber eben, dass er sozusagen auch hier wieder sehr, sehr gewöhnlich und den einfachsten Weg wählend dem Leser vorgibt, was er zu denken hat, indem er nämlich sagt, er findet nämlich seinen Sinn in der Ukraine. Und das ist ja das Schlimme. Das, ich weiß nicht, ob der Autor das denkt oder ob es nur der Erzähler ist oder wer auch immer, dass es irgendwann gibt, dass du deine Leere im Leben mit so einem Scheiß wie einem Krieg in der Ukraine füllen könntest. Das haben ja auch in unserem Bericht Leute versucht und es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Es gibt keinen Sinn. Wenn du selber halt keinen Sinn findest in deinem Leben, dann findest du ihn auch in der scheiß Ukraine nicht. Und auch nicht.
Aber den Typus des Sinnsuchers gibt es ja schon immer.
Ja,
und das wird ja auch mehr in einer sinnleeren, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Vulgärphilosophie, aber in einer sinnentleerten Welt werden immer mehr Menschen auch wieder nach Sinn suchen, denen ihnen ihre Umgebung nicht geben kann.
Das verstehe ich, aber ich empfinde das als übergriffig, als Leser jetzt auch noch zu lesen zu müssen, dass das in so einem Art Hollywood-Ukraine-Krieg, wie er den darstellt, dann plötzlich seine Sinnerfüllung findet. Und es ist noch viel lustiger, wenn man weiß, dass es so ein Sozialdemokrat geschrieben
Würdet
hat.
Würdet ihr denn sagen, dass dieser Tom eigentlich ein Symbol ist für so eine, ist ein blöder Begriff, das ist ein bisschen so ein Mainstream-Begriff, aber für eine verlorene Generation? Ich meine, er ist ja älter als die verlorene Generation, die man heute.
Das finde ich eben das Lustige, weil wir dachten natürlich, wenn wir das lesen, dass es so einer im unseren Alter ist, weil das ja auch wahrscheinlich eher hinkommt mit dem Autoren, er ihn aber aus irgendeinem Grund eben älter gemacht hat.
Ja, naja, oder eben jünger müsste man ihn eigentlich machen. Also die Frage ist ja, ist die verlorene Generation nicht die nach uns kam? Ne? Sozusagen. Und das ist ja das Spannende. Ist dieser Tom, also ist das nicht ein Roman eigentlich anders? Also, der Aster-Podcast, es wurde ja heute schon mal von Benedikt gedroppt, wie man so schön sagt. Im Aster-Podcast, der mir dazu ganz gut gefallen hat, auch wenn ich, glaube ich, zu anderen Schlüssen komme, da ist ja der Gedanke aufgekommen, dass die DDR im Roman trotz dieser Enge und trotz der Dinge, die er beschreibt, die eher negativ sind, eben als eine sinnstiftende Welt erscheint. Mhm. Unabhängig davon, ob sie Sinn gibt, also ob das tatsächlich Fakt ist, ist der Mensch in der DDR eingebunden in ein Sinngefüge. Selbst wenn er es durchblickt und sagt, das ist alles Schauspiel, du hast eben dieses sinnhafte Korsett. Ja, um das mal als Begriff einfach so reinzuschmeißen. Und der Protagonist, der Tom, der muss sich seinen Sinn woanders suchen, weil die Gesellschaft ihm den nicht mehr bietet. Der Staat sowieso nicht, aber auch die Gesellschaft nicht mehr. Das ist ja das, was Benedikt eben sagte, Individualismus und so weiter, dann die Suche. Das heißt, ob das wirklich ein Ostroman ist, Stichwort Adlergestell, oder ob das nicht ein Buch ist, und das ist meine Frage an euch, wo es eigentlich im Kern um männliche Sinnsuche in unserer Zeit geht, ganz generell.
Denn, in einer endmännlichen Welt, meinst du?
Naja, wir haben ja generell noch überhaupt nicht über die Geschlechterrollen gesprochen. Wer bleibt einem denn auch im Sinn? Ne?
Also das ist zum Beispiel,
Männer- und Frauenfiguren.
Das ist aber zum Beispiel, als kurzer Einschub, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich in dem Roman kritisch sehe, weil das wirklich nur klischeebehaftet ist. Diese Liebesgeschichte zwischen den zwei Männern, der eine Mann, der dann aber eben eine Fake-Familie letztendlich hat, der andere Mann, der dann
aber weg ist. Aber der bei der Jungfreiheit, oder?
das
kurze
ist,
Frage noch.
das ist so bewusst zeitgeistig und so klischeebehaftet. Da würde ich wirklich mit Folge mitgehen und sagen würde, ey Gott, was soll das? Das ist wirklich. Aber gut, ich habe es ja erwähnt, Rietschel, bei allem Lob, das ich auch für ihn zuteil kommen lasse, er ist halt trotzdem Sozialdemokrat und er ist halt ein Kind seiner Generation, seiner linksliberalen Schriftstellerzunft.
Also alles an dem Roman ist zeitgeistig und wirklich erwartbar. Wie eben die Tatsache, einen Roman über das Leben im Osten, wie es hier früher war, zu bringen. Also so einen Rückblick in die 80er, in die 90er Jahre auch zu bringen über die sogenannte Revolution im Osten. Über ein Aufwachsen in der Nachwendezeit zu bringen, ist jetzt nichts was Originelles, sondern wir hatten es, wie gesagt, auch bei Adlergestell in fast der ähnlichen Form, wobei das noch ein bisschen mutig war. Wir haben Corona als zeitgeistiges Thema, wir haben Ukraine-Krieg als zeitgeistiges Thema, wir haben diese ganze Homo-Sache, das alles passt halt wirklich eins zu eins auf so ein, da hat sich jemand überlegt, ja, über was könnte ich schreiben, was sind gerade die Themen, über die man reden muss, die auch im Feuilleton vielleicht gut ankommen, und er hat damit natürlich einen Treffer gelandet.
Wobei ich sagen muss, dass ich Adlergestell dahingehend weitaus näher dran fand, emotional an der konkreten ostdeutschen Situation.
Ja,
es war, es erzählt natürlich auch, das muss man fairerweise sagen, in einer kürzeren Zeitspanne.
Und in einem geografisch beschränkten Raum auf eine große Ausfallstraße im Südosten Berlins.
Ja,
wir haben hier Hessen dabei, wir haben hier Sachsen und Niederschlesien dabei und wir haben noch die Ukraine dabei.
Aber genau das ist ja der Punkt. Also Adlergestell, die Regisseurin, muss man ja fast sagen, des Buches, hat sich eben im weitesten Sinne auf das fokussiert, was sie kennt und beschreiben kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Das ist natürlich ein Vertrauensaspekt, der stimmt.
Auch wenn wir Adlergestell ja auch nur so mittelmäßig besprochen haben. Volker, du warst nicht dabei, aber du warst, glaube ich, da ungefähr einer Meinung, dass das kein herausragendes Buch war, aber keins, wo ich jetzt sauer bin, dass ich es gelesen habe. Es war ein interessanter Versuch. Und auch hier haben wir ja diese zeitgeistigen Elemente gefunden, zu sagen, sie geht mit ihren drogensüchtigen Freunden in diese Assi-Kneipe im weitesten Sinne dort und wird dann dort rausgeschmissen und einer wird abgeführt, weil er Ausländer ist. Aber das ist eben eine oder zwei Szenen. Aber das finde ich eben bei Sanditz so spannend. Es wird vom Mainstream als der Nachwenderoman beschrieben. Er wird als der Star der Nachwendegeneration klassifiziert. Und am Ende muss man sich ja aber die Frage stellen, wie viel hat das eigentlich mit der DDR und dieser Generation zu tun? Oder ist das nicht ein Buch, das einer geschrieben hat, der 1994 geboren wurde und in Kassel studiert hat und gar nicht so furchtbar ostgeprägt ist, sondern ob das nicht vielmehr ein Männerroman unserer Zeit ist? Also die Aster hat also das ja, und das ist eben das, was ich anders sehe. Bei der Aster wurde dieser Roman ja sehr, sehr positiv besprochen. Warum? Weil ihm unterstellt wurde, ein sehr, will ich mal vereinfacht sagen, authentisches ostdeutsches Gefühl zu erzeugen und darzustellen. Und genau das hat sich bei mir lustigerweise nicht eingestellt, dass ich eher sage, das ist, den Roman hätte ich auch von jemandem erwartet, der in Berlin groß geworden ist. Und das ist jetzt erstmal gar keine Kritik, sondern einfach nur zu sagen, es ist für mich ist das ein Roman über Familienverhältnisse und Männlichkeit in 2025, 26 oder in den letzten 5 Jahren. Und der Osten ist nur eine Bühne. Ich habe da kein reales ostdeutsches Gefühl, als wäre einer groß geworden mit den Opas, die noch Schnaps gebrannt haben in der Schupf. Und die ihr die Simme gebaut haben. Sondern ich habe da nicht das Gefühl, dass Lukas Rietschel ein richtiger Ossi ist.
Ja.
Vielleicht liegt das auch daran, dass er in Görlitz groß wird. Vielleicht ist Görlitz anders als Dresden, Vogtland, Erzgebirge, Thüringen. Aber er gehört eben nicht zu diesen jungen Ossis, wie wir sie heute kennen.
Ja.
Und da steckt auch kein Ostpatriotismus so richtig drin. Und das ist für mich keine Ostperspektive auf den Osten. Die wird unterstellt. Und von wem? Von westdeutschen Feuilletonisten.
Ja, wobei ich würde nicht mal sagen, dass es Nachwenderoman ist. Diese klassischen Nachwenderomane, Eugen Ruge in Zeiten des abnehmenden Lichts, Clemens Meyer, Als wir träumten, Ingo Schulze, Simple Stories und anderes, und die ganzen Erpenbeck-Sachen. Also das ist Rietschel nicht. Ich finde nämlich, dass gerade das, was Volker kritisch sieht, die Bezugnahme zum Beispiel auf die Corona-Zeit, auf die auch familiäre Situation, dass der eine dann nicht zu der Feier kommen darf und derlei. Ich finde, das hat was. Weil ich habe zig Bücher im Regal stehen, die explizit diese Umbruchszeit schon betrachten, nach 1990, auch als ich mit Hitler Schnapskirschen aß von Manja Pregels oder wie die heißt. Es gibt so viele Romane, die explizit diese 90er Jahre ins Visier nehmen. Und Rietschel versucht mal in Anführungszeichen auszubrechen, weil er ja schon auch die jüngere Geschichte, die nahe Geschichte, die uns nahe Geschichte als jetzt wirkenden und lebenden Leuten, weil das uns ja betrifft und auch wir selber erlebt haben. Ich finde das nicht schlecht. Trotzdem, ne, trotzdem erreicht er nicht in seinem, es ist, wie gesagt, für mich ist es ein generell ein Ostgesellschaftsroman, da weiche ich ab von eurer Deutung. Er ist aber natürlich, das muss ich auch dazu sagen, für den, der überlegt, das Buch jetzt zu kaufen oder nicht, er ist nicht auf dem Level, wo Ruge, Telkamp, Meyer, Erpenbeck und Co. spielen. Das muss man sagen. Er ist nicht der Shootingstar. Er ist nicht die Legende, die jetzt hier kommt. Aber dennoch finde ich nicht, dass man den Roman so abkanzeln kann. Und dennoch finde ich auch nicht, dass es keine Ostluft atmet.
Ich möchte euch beide fragen, was erzählt uns denn der Roman letztendlich? Also, Volker ist sehr kritisch. Ich sag, es ist kein Ostroman so richtig für mich, sondern ein Roman eher der Sinnsuche einer bestimmten Generation. Die Frage ist ja, was erzählt uns der Roman über das Deutschland, in dem wir leben? Also was ist, blöd gesagt, ich weiß, Volker, du fremdelst sicherlich mit meiner Frage, was die Aussage des Romans ist, weil das aus einer literarischen Perspektive natürlich immer schwierig ist. Aber Ritschel will uns ja anscheinend etwas über das Deutschland 2025, 26 und davor erzählen. Und wie ist denn Ritschels Deutschland?
Naja, ich finde trotzdem, dass diese, also im Westen gab es ja für 99,9% der Menschen keinen Bruch 1989-90. Mhm. Die haben in einer Kontinuität des bundesdeutschen Daseins gelebt, während die Leute, die wir bei Ritschel kennenlernen, egal ob das das Homopaar ist, ob das die evangelische Gemeinde ist, ob das Tom und, wie heißt sie, Marie?
Mandy?
Maria. Maria, Mandy. Maria, ja. Ob das die sind, die haben ja alle Brüche erlebt oder leben jetzt mit den Folgen dieser Brüche. So, und das ist ja schon mal ein Argument nach meinem.
Das ist der Ostaspekt.
Das ist der Ostaspekt. Ja. So. Und während eben die bundesdeutsche Kontinuität im Westen eben dich als Lebenden in einen Sinnzusammenhang stellt, der natürlich nicht mehr so tief ist wie früher, aber es ist eine Kontinuität des Daseins. So. Und bei Ritschel, seinen Protagonisten, egal ob die jetzt stark sind oder nicht, da habe ich den Eindruck, dadurch, dass sie eben Brüchen unterliegen oder Brüche selber erlebt haben, sind sie in eine Situation geworfen worden, in der die alten Gewissheiten nichts mehr zählten, aber neue Gewissheiten nicht existieren. Woraus, sage ich jetzt mal etwas holzschnittartig, ein Sinnvakuum entsteht, dass die einen sich eben durch Flucht nach Kassel, der andere durch Flucht an die Front in der Ukraine zu lösen oder zu füllen gedenkt. Die andere Frage ist ja, warum findet offensichtlich keiner seinen Sinn in Sanditz? Ist das nicht die eigentliche, also wirft nicht Ritschel eher eine Frage auf mit dem Roman, als Antworten zu geben, nämlich die Frage, was wird aus Sanditz? Und was ist mit den Menschen dort? Also eher so grüblerisch. Also Ritschel ist ja, auch wenn er ein Sozi ist, ja kein Politiker oder kein politischer Schriftsteller.
Die Frage ist ja sowieso, ist der Roman Warnung, Diagnose, Lösungsansatz?
Roman, für mich ist der Roman ein Fragezeichen so. Ein langgezogenes Fragezeichen.
Volker, würdest du sagen, dass da überhaupt so eine Frage dahinter steckt?
Also wenn, dann eher die Fragen als die Antworten, was ja eigentlich grundsätzlich immer eher für einen Roman spricht, wenn er eben nicht versucht, einfache Antworten zu liefern, was der fairerweise auch nicht tut. Ich finde aber auch, dass eben, wie gesagt, keins dieser Themen wirklich rausgearbeitet wird. Es gibt ja in diesen Rückblicksepisoden, wo Roland diesen Achim kennenlernt, fährt er nämlich immer dorthin zurück, wo ein altes Dorf abgebaggert worden ist in der DDR.
Ja, das muss man noch dazu sagen, wer es nicht kennt, die Region Görlitz und Umgebung, das war ja früher eins der Braunkohlegebiete.
Genau. Das ist ja auch der Ursprung der neuen Wohnsiedlung. Ja.
Genau, aber das wird für mich nie richtig auserzählt, das wird nie richtig angesprochen. Der fährt zweimal oder so mit dem Fahrrad dann dahin, um Scherben zu sammeln, also alte Fliesen, was so ein eigentlich eher so ein typisches DDR-Ding wäre. Das heißt, man versucht eben nochmal da hinzufahren und das Zeug rauszutragen, weil man es für seine eigene Wohnung war. Eigentlich ein nettes Bild.
Ja.
Aber daraus wird nichts gemacht. Es sind zwei kurze Episoden, wo es dann um dieses abgebaggerte Dorf geht und das war's. Und das hätte man auserzählen müssen. Man hätte diese ganzen Geschichten, die im Ansatz schon spannend sind, die Fragen aufwerfen, die relevant sind, auserzählen müssen. Und das wird einfach nicht gemacht und das ist schade.
Volker, das ist eine Kritik, die richtig ist. Also ich folge.
Ich würde gern, wenn wir so ganz langsam auch zum Ende kommen, nochmal eine etwas übergreifendere Frage einwerfen. Und zwar, warum boomt denn eigentlich diese Art des in Anführungszeichen Nachwende-Romans, diese Gattung und auch die Art der Autoren? Also Adlergestell wurde nicht so sehr gelobt wie jetzt eben Sanditz, aber es ist positiv aufgenommen worden. Sanditz wurde insgesamt doch sehr, sehr positiv rezensiert. kann natürlich nicht mithalten mit diesem geisteskranken Hype um Nelio Biedermann und Co. Aber es ist schon, es hatte niemand sozusagen richtig auf der Rechnung.
Rietschel hat es ja auch nicht geschafft, jetzt im März bei der Leipziger Buchmesse Preise zu gainen.
Rietschel war nicht auf der Shortlist, aber Rietschel liegt mittlerweile in der 5. Auflage vor.
Ja.
So, und das Buch ist im März erschienen. Selbst wenn die jetzt nur 1.000, 2.000 Stück gedruckt hätten pro Auflage. Wird
schon mehr sein, ne, Bruder?
Weiß ich nicht, aber wir reden hier auf jeden Fall von einer sehr manierlichen Verkaufszahl. Und wir haben
ich glaube,
unisono eigentlich bis auf ein paar Stimmen, nämlich genau dieses überfrachtet, zu viel gewollt, haben wir doch sehr positive Rezensionen aus dem Mainstream. Und es gibt ja weitere Romane in diese Richtung. Wir haben Filme in diese Richtung. Was, das ist ja keine Nostalgie so richtig.
Nee, nee.
Aber wie war der Film, den wir letztens angeschaut haben, Benedikt? Auch von dieser Laura Labs, die den
Adlergestell-Roman
geschrieben hat. Roter Stern über dem
Roter Stern über Leipzig.
Über Nein, Feld oder so?
Ja, der Film von Laura Labs.
Der war sehr gut.
Okay, gut.
Volker, wir werden uns bei sowas nie einig. Ich will nur was anderes sagen. Simon Strauss hat in seinem Essay in der Nähe, hat er formuliert.
Sein neues Buch.
Genau, sein neues Buch bei Tropen Verlag. Ich finde es extrem gut.
Buch, ja.
Da hat Strauss ja formuliert, dass der Osten, wie er heute uns sich darbietet, intellektuell, politisch nicht nur polarisierter ist, sondern dadurch natürlich auch aufregender und spannender ist. Mhm. Und diesen kleinen Umweg über Simon Strauss und dessen hervorragendes Buch in der Nähe, über das ich in der nächsten Ausgabe des Freilichtmagazins schreibe, geschrieben habe, kommt aber jetzt erst, diesen Umweg habe ich deswegen eingebaut, um Werbung für Freilicht zu machen, Grüße gehen raus, aber vor allem deswegen, weil das erklärt, warum es derzeit so einen großen Bedarf an diesen Nachwende- bzw. Gesellschaftsromanen Ost gibt. Weil man eben das Gefühl hat, politisch, gesellschaftlich, kulturell etc. passiert gerade mehr dort. Also dort wird mehr gelebt, dort ist mehr Polarisierung, dadurch auch mehr Spaltung in Anführungszeichen, mehr Streit, mehr Hader, aber auch mehr Dynamik. Ob das intellektuelle Dynamik ist, ob das parteipolitische Dynamik ist, Stichwort AfD, absolute Mehrheit und solche Dinge. Aber da passiert einfach was. Und dieses einfach was passieren, dass da was passiert, weckt natürlich auch die Neugierde von den Leuten, die vielleicht auch nicht im Osten wohnen zum Beispiel. Rietschel wird da nicht nur Leser in Görlitz, Chemnitz und Schwerin haben. Weckt natürlich die Neugierde daran, warum tickt der Osten anders? Warum denken die anders? Wie haben die gelebt? Wie leben die jetzt? Welche Brüche gab es? Welche Kontinuitäten gab es? Und so weiter und so fort. Beispielsweise meine Kolumne beim Eckart seit 4-5 Jahren jetzt über den Osten, Kaiserszone. Warum schreibe ich die denn? Weil offensichtlich ja selbst in Österreich Leute das Gefühl haben, der Osten ist irgendwie anders als der Westen, so ganz klischeehaft. Aber was macht ihn anders? Und das versuche ich monatlich da zu erklären. Und ich glaube, Rietschel und Co. haben deswegen natürlich auch in Anführungszeichen einen Markt, also ein Nachfragemarkt existiert, nicht nur Osterklärung, wie er es ja beim MDR und anderswo in Podcasts, Talkshows etc. macht, sondern eben auch ein Bedarf, dieses Lebensweltliche abzubilden. Und mir zum Beispiel war dieses Lebensweltliche, als er da beschreibt, da gibt es ja wie so eine Art Underground-Buchhandlung, die dann so Klassiker, Milan Kundera zum Beispiel, auflegen, die dann halt irgendwie so regierungskritisch oder totalitarismus-skeptische Autoren, die dann in dieser evangelischen Gemeindebuchhandlung mehr oder weniger undercover zirkulieren. Ich finde schon, dass das lebensweltlich interessant ist, weil ihr vorhin gesagt habt, beide, es gibt keine Atmosphäre. Es ist eine Atmosphäre, die mir fremd ist, aber es ist eine Atmosphäre, die ich literarisch erfassen kann, weil ich sie selber logischerweise nie erlebt habe und würde es sie heute noch geben, auch nicht erleben würde, weil es nicht meine Milieus sind, in denen ich mich bewege. Von daher ist es schon vielleicht, also ich finde schon, dass der Roman eine gewisse Form der Atmosphäre herstellt, wenngleich eben, das habe ich ja schon eingangs gesagt, natürlich nicht in der literarischen Qualität von Ruge bis Twardoch.
Na, was mich an diesen Romanen und Talkshows und Erzählungen halt immer so sehr stört, ist, dass sie halt alle gleich sind. Also das Problem ist, Labs kommt zum selben Ergebnis im weitesten Sinne wie Rietschel. Und
weil es alles so Mainstream-Mongos sind?
Dann, weil die natürlich keine Rechten einladen zum Beispiel. Ich meine, wir drei dort wären spannender als der fünfte
Rietschel. Ich glaube, deine Erzählung des Ostens ist nicht so unterschiedlich zu der von Rietschel, oder? Sonst würde dir das Buch ja nicht gefallen.
Na, das da würde ich dir jetzt ausnahmsweise widersprechen mit aller gebotenen Diplomatie und Höflichkeit, weil ich ja gleich noch was von dir zu essen möchte. So ist es nicht. Ich lese ja 80-90% Bücher von Autoren, die nicht meiner Meinung sind.
Aber da stimme ich halt eben Volker in der Form zu, dass ich sage, oh, ja, okay, wieder diese Geschichte. wieder die Schicksale, die gebrochen wurden, wieder die Perspektive.
Ja, es fehlt natürlich das Aufbruch, es fehlt das Aufbruchselement, aber auch das ist doch eine Botschaft.
Nein, ich finde aber, wird immer der gleiche Aspekt des Ostens wieder und wieder und wieder und wieder beleuchtet. Und
es
immer
ändert auch nichts daran, dass da jetzt plötzlich Homos mit rumspringen und dass man in die Ukraine
fährt. Nein, es erklärt vor allem auch nicht, warum sich junge Ostdeutsche hier wieder Springerstiefel und Bomberjacken anziehen und warum es ein Wiederaufkommen von Stahlgewitterhörern gibt und warum die Leute wieder in diese Richtung tendieren und warum neben dem Aufschwung der AfD eben auch die radikalere Rechte wieder stärker wird. Und
aber diese auch die radikale Linke?
Aber auch, ja, merke ich nichts von.
Also, die Antifa-Strukturen in Potsdam, Jena oder Leipzig,
würde ich aber sagen,
die wachsen ja eher.
Würde aber sagen, dass das, glaube ich, eine nicht
bedingt auf das andere.
Glaube ich überhaupt nicht.
Wenn zehn Dorfjugendliche sagen, ich mache jetzt auf Skinhead, dann wird es auch mindestens 10 Dorfgymnasiasten geben, die sagen, wir machen jetzt gegen die Skinheads, wir sind die Normalen, wir sind gegen rechts.
Das sehe ich nicht. Also
das schaukelt sich hoch.
Ich sehe die Antifa-Strukturen als Überbleibsel des letzten Jahrzehnts.
Es ist aber ja statistisch beweisbar, dass die zwei großen Parteien im Osten unter den Leuten unter 30, die Linkspartei und die AfD sind.
Ja, das bestätigt ja meine These, Bruder.
Also, ja, wir sind aber keine Antifas.
Oft schon. Gefühlsantifas. Vielleicht nicht organisierte Hammerbandenleute.
Ich glaube schon, dass das, was er sagt, schon stimmt, dass also eine Aktion immer eine Reaktion provozieren wird.
Natürlich.
Es ist nur die Frage, ich glaube eben, dass sich die Verteilung schon so ist, dass auf dem in Ostdeutschland, auf dem Land, 9 von 10 Jugendlichen eher zu rechts tendieren und einer, der verprügelt wird, wählt dann die Linken. Aber zum Beispiel in Jena, in Leipzig, in Erfurt, sieht es teilweise eben anders aus. Da sind dann die großen Leute oder die Massen an Leute, die dann die Wählerschaft der Linken in der Alterskohorte wahrscheinlich ausmachen. Ist aber vielleicht auch ein ganz anderes Thema.
Nein, weißt du, was das spannende Thema wäre, was so ein Roman auch mal behandeln kann? Wie kann das denn sein, dass eine Ostalgie wieder entsteht unter jungen 16-jährigen ostdeutschen, mitteldeutschen Jugendlichen,
die das aber
nie erlebt haben,
ja,
und wo selbst deren Eltern teilweise Ausläufer der DDR sind, also was weiß ich, 85, 86, 87 geboren sind oder sogar in den 90ern teilweise und deren Kinder und so weiter dann wieder in diese ostalgische Richtung gehen, ohne dass sie ja jemals dieses Feeling mitbekommen haben.
Ja.
Das sind doch die spannenden Themen.
Warum das
jetzt im Osten passiert und nicht die Brüche von 1989 nochmal. Haben wir seit 15 verdingsbumsten Jahren, haben wir das als Romane vorliegen und das brauche ich nicht nochmal.
Aber weißt du, warum der Rietschel das nicht machen kann? Weil er keine scheiß Ahnung davon hat.
Nee, und das ist auch bei anderen Osterklärern, wie Jana Hensel zum Beispiel von der Zeit.
Die oder diesem anderen Spinner von der Zeit, der auch keine Ahnung hat.
Die halt im Endeffekt den Osten dann.
Willst du jemanden bei der Zeit, die Ahnung hat?
Ja, gibt schon
welche. Der mit der Brille, der dieses
Ostressort leitet. Lau, Mittelhof, es gibt schon ein paar, aber es gibt halt auch
Christian Fuchs Antifa. Osterklärer sind immer Leute, die auf die Schnauze bekommen haben. Das sind unsere Osterklärer in der Mainstream-Presse. Oh nein, ich habe mal in der Disco einen vor den Helm bekommen. Und jetzt erkläre ich den Westdeutschen, wie der Osten tickt. Da gibt's auch andere. Und das ist nämlich Rietschel.
Ich glaube, anderes Problem. Anderes Problem nochmal dazu. Dass Leute wie Rietschel, Jana Hensel und Co., die durchaus Ostdeutsche sind,
ja,
die auch nicht zwingend in einem Dorf geboren sein müssen oder in einer Großstadt, sondern in einer kleinen Stadt, Mittelstadt, was auch immer. Aber dass diese Leute natürlich innerhalb des Ostens in Anführungszeichen nicht den Osten leben.
Ja, genau.
Sondern dass sie eben selber dann in einer Leipziger, Jenenser oder meinetwegen auch Dresden-Neustädterischen Blase leben und gar nicht wissen, wie ein 16-Jähriger meinetwegen eben nicht in Dresden oder Leipzig lebt, ne, sondern eben in Weißwasser, Hoyerswerda oder in ganz kleinen Dörfern.
Und da, ohne dass ich jemals, verstehe mich nicht falsch, eine Lanze für Monika Maron brechen würde, vor allem weil die letzten Bücher, naja, Maron und Telkamp kennen das anders. Die sind halt auch teilweise, Telkamp ist nicht vom Dorf.
Ja, aber da würde ich eher Michael Beleititz reinbringen, der mit seinem Buch Das Dorf-Ethos erschienen, glaube ich, auch im Buch aus Dagen.
Oder Jörg Bernig.
Edition Loschwitz, meine ich.
Ja,
ja, das sind dann besser, aber die kommen wieder von rechts eher.
Bernig und Telkamp sind natürlich auch Großstadtmenschen oder Stadtmenschen.
Dresdnerische halt, ne?
Ja, aber er ist nicht
repräsentativ. Bernig kommt aus Wurzen, ne?
Ach so, echt?
Ja, aber repräsentativ für Käfer ist das auch nicht. Aber es sind Kulturmenschen.
Ja.
Es ist, ne? Ja. Trotzdem. Die jüngere Generation dieser vermeintlich Ostdeutschen schreibt sich immer ihre Herkunft auf die Fahnen. So dieses, ich habe das auch noch miterlebt, dass Opa das Marx-Album rausgeholt hat, um das umzutauschen in D-Mark und dass Schnaps gesoffen wurde. Aber immer mit dieser unglaublichen Distanz dazu.
Ja.
Und das stört mich auch an Sanditz. Ich glaube, ich sehe es nicht so negativ wie Volker. Muss aber auch sagen, Für einen großen Wurf halte ich das nicht.
Wird in ein paar Jahren kein Mensch mehr kennen.
Und ich warte drauf, dass endlich junge ostdeutsche Literatur erscheint, die sich mit, wenn man schon über Corona schreibt und wenn man schon 21, 22, 23 reinnehmen will, und das hat ja zum Beispiel Labs in der Form nicht so gemacht. Hm. Und das ist vielleicht auch ihr Schutzschild, ja, dass sie sehr viel geschrieben hat über das, was andere gar nicht bewerten können.
Ja.
Leute, schreibt endlich drüber, warum heutige junge Leute sich wieder Glatzen, Rasieren und Lanzer hören. Und das muss man gar nicht gut finden. Das ist gar nicht das Thema. Warum gibt es so ein Rollback? Und meinetwegen, wie du beschrieben hast, Benedikt, auch nach links oder nach links terroristisch oder was auch immer. Das ist doch die spannende Frage, was hat die DDR uns überlassen, was heute wieder identitätsbildend ist? Und da sehe ich noch überhaupt gar keinen jungen Roman. Und das würde mich freuen, dass man sich daran versucht. Nur wenn sich daran natürlich wieder einer versucht, der von außen kommt,
ja,
schwierig. Das war unsere Podcast-Episode über Sanditz von Lukas Rietschel. Wo habe ich meine Notizen? 480 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 26 Euro. Überall dort zu bestellen, wo man Bücher bestellen kann. Ich möchte in diesem Zusammenhang logischerweise, da wir, wie ich immer wieder gerne erwähne, eine Verkaufssendung sind, natürlich die zwei Bücher meiner heutigen Mitdiskutanten erwähnen. Zum einen natürlich Der Hegemonie entgegen von Benedikt Kaiser. Das kostet, glaube ich, 24 Euro. Ne? Ein Band, in dem es auch ganz stark um mitteldeutsche, ostdeutsche Identität geht. Nicht zuletzt auch dein Buch Die Konvergenz der Krisen, das Vorläuferbuch, diese Essay-Sammlung, in der es noch mehr Beiträge eigentlich gibt, muss man sagen, zum Thema Osten. Und Volker Zierke, dein Buch Herrengedeck, 25 Euro. Gewissermaßen keine Oststudie, aber doch auch ein Buch über den Osten. Die zwei Bücher, oder drei Bücher, muss man sagen, die von euch zu diesem Thema im weitesten Sinne im Jung Europa Verlag vorliegen. Wir haben heute auch kurz gesprochen über Krabat, was zumindest sinngebend am Anfang erwähnt wird in Sanditz von Lukas Rietschel. Auch das kriegt man in einer sehr schönen Prunkausgabe, muss man sagen, bei uns im Verlag für Kinder, im weitesten Sinne für Kinder. Könnt ihr bei den Jugend- und Kinderbüchern bei uns nachschauen. Und Volker, du hast den Namen Ottfried Preußler schon genannt. Hm. Wir haben, ich weiß nicht, welche Nummer die Episode hat, wir haben aber auch eine, finde ich, ziemlich gelungene Podcast-Episode zu Ottfried Preußler gemacht. Richtig, und dem Skandal, ja, um ihn. Auch die findet ihr in unserem Podcast, YouTube, Spotify, was auch immer, Archiv, wenn ihr dort einfach mal Preußler eingebt. Das ist unser Beitrag zu Sanditz. Tatsächlich eine viel geforderte Podcast-Episode. Das haben uns viele Leser geschrieben, auch in den sozialen Medien. Wann besprecht ihr das endlich? Wer sich dafür noch interessiert, die Aster, ein, ja, kann man sagen, im weitesten Sinne rechtes Kulturmagazin, relativ neues, hat das auch besprochen. Ich habe mir das angehört, fand es gut, auch wenn wir zum völlig anderen, völlig anderen Ergebnis vielleicht nicht kommen, aber zum etwas anderen Ergebnis kommen, kann man sich auch anhören. Ich glaube, die-aster.de müsst ihr mal gucken, findet da
auch. Findet man auch bei Spotify, und genau, die haben auch eine
aber nicht unter die Aster.
Nee, aber die haben auch eine klasse Folge zu Simon Strauß, was ihr beide ja so scheiße findet, den Essay.
Ja, das ist auch wieder so ein langweiler
Buch. Was mir extrem gut gefallen hat, habe ich sogar, mache ich selten, habe ich zweimal gelesen. Mache ich eigentlich nie.
Ganz schrecklich.
Extrem gutes Buch.
Ja, gut.
Es gibt dazu auch eine, egal. Also, Philipp, du bist mir heute ein bisschen zu stark negativ behaftet. Das liegt wahrscheinlich daran. Weiß auch nicht warum, aber ich habe Hunger.
Ja, Sichtung heißt das bei Spotify,
ja, übrigens. Ja, Sichtung. Sehr empfehlenswert, und Grüße nach Halle an der Saale.
Findet ihr also auch, wenn ihr eher bei Spotify hört, wenn ihr da Sichtung eingebt, weil unter Aster, habe ich nämlich geguckt, findet man es nicht.
Ja. Das müssen sie ändern.
Ändern! Stromberg. Alles klar, liebe Freunde, macht's gut und bis bald.
Grüße in die Runde.
Bis dann.